Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nicolas Frey und heute mit mir dabei Daniel Rusche. Grüß dich, Daniel.
Hallo.
Ja, heute geht's bei uns um What's Up in Tech. Also alles Neue in der IT haben wir so ein bisschen für euch vorbereitet, was uns besonders interessiert. Darum kommen wir gleich zu den Themen, aber noch mal ein kleiner Rückblick. Daniel, die letzten Monate waren ja schon spannend. Haben wir einiges in dem Format mit EX an neuen Perspektiven?
Eine spannende Zusammenarbeit angetestet. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, das sage ich ganz ehrlich. Und ja, wir haben auf jeden Fall durch die Inspiration auch von EX dankenswerterweise natürlich erstmal viele Hörer dazu gewonnen. Wir haben aber vor allen Dingen auch viele spannende Themen gemeinsam erarbeitet.
Ja, definitiv. Vor allem die Hörer und das Feedback ist natürlich immer, was uns bewegt. Und die Gäste und die Inhalte haben uns definitiv bereichert. Genau, und dann war ja Weihnachten und dann hat es uns alle so ein bisschen erwischt. Ich bin ja auch aus China und dem Asienurlaub zurückgekommen und hatte mir was eingefangen und wir waren alle ein bisschen unter Druck natürlich auch, haben alle noch einen Job und mussten ja liefern und da mussten wir jetzt auch ein bisschen zurückstecken im Podcast, aber werden die Folgen und das Format jetzt wieder aufnehmen und weiter ausarbeiten.
Genau, Nico, ich bin froh, dass du wieder auf dem Damm bist. Du klingst auch viel besser als also im Vergleich zu, wo wir das erste Mal gesprochen haben dieses Jahr. Da bin ich ganz froh drum. Und ja, JP ist leider heute verhindert. Der hat leider ganz viel auf seiner To-Do-Liste. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum jetzt im Januar keine Folge kam. Der andere Grund, was sicherlich auch schon aufgefallen ist, ist, dass ich in den letzten Folgen eher rar unterwegs war. Ich hoffe, dass sich das langsam wieder ändert, aber das liegt einfach daran, dass ich gerade ein Burnout habe und ich wollte das Thema nur kurz ansprechen, dass jeder so ein bisschen, der den Podcast hört, sich so ein bisschen vor Augen hält, dass man nicht immer Ja sagen muss, dass ein Nein eigentlich ein Ja zu sich selber ist, weil man sagt Nein zu einer Aufgabe, die man vielleicht nicht stemmen kann und sagt Ja dazu, dass man für sich selber Zeit schaffen kann. Im Endeffekt habt ihr ja nichts davon, wenn ihr euch komplett überarbeitet, weil ich habe über Jahre immer zu viel gemacht. Das habe ich viel zu spät erkannt, habe viel zu spät auf die Bremse getreten. Ich stehe jetzt da, wo ich stehe und arbeite daran langsam und stetig, dass ich wieder zurück in die Arbeit komme. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr ein bisschen achtsamer und als ich umgeht und auf euch und euren Körper hört.
Danke, Daniel, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, wir haben alle unsere Herausforderungen und die können wir nur meistern Schritt für Schritt und da sind wir dabei. Das heißt, auch das Thema natürlich WhatsApp in Tech ist was, was man mit Vorsicht genießen muss, auch nicht zu viel Technologie und das ist ja sehr viel in den News tagtäglich und ehrlich gesagt, dein Thema, Daniel, und wir kommen jetzt so langsam zurück und in die WhatsApp in Tech-Folge, dein Thema, Daniel, heute hat natürlich einen riesigen Stellenwert gerade in den Medien, da kommen wir gleich drauf, aber ich muss sagen, ich war gerade während das Thema hochgekocht ist, auf einem kleinen Digital Detox und habe nicht mehr so auf mein Handy geguckt, was man ja auch ab und zu mal braucht. Und dann habe ich wieder drauf geguckt und dachte mir so, oh ja, heißes Thema und Daniel ist da bestimmt dran und das war eh klar. Daniel, was für ein Thema hast du heute mitgebracht? What's up in Tech?
Ja, genau. Ihr wisst ja, gerade wenn es um Tech News geht, bemühe ich immer gern Perplexity Discover, um da eine Zusammenfassung zu haben. Was so spannend ist in der Branche. Und was in den letzten Wochen stetig hochgepoppt ist, ist das Thema DeepSeek R1. Das ist ein neues Large Language Model aus China. Kommen wir später gleich noch ein bisschen genauer drauf. Aber das Spannende, warum es hochgekommen ist, oder dass das so oft hochgekommen ist, das ist eigentlich ganz interessant, weil mittlerweile liest man selbst bei der Tagesschau oder beim Spiegel über Artikel zu diesem LLM, ähnlich wie es damals war, wo ChatGPT frisch auf den Markt kam. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein Thema, was man mal anreißen sollte hier im Podcast.
Absolut. Also, neues Large Language Model aus China, das den Markt so ein bisschen aus den Wogen geworfen hat, will ich fast sagen. Was ist denn da genau passiert, Daniel? Was hatte das für Auswirkungen, als es released worden ist?
Ja, ich würde sagen, stell du doch erst noch schnell dein Thema vor.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Bleiben wir erstmal bei DeepSeek.
Okay, also stell dir vor, ein kleines Startup aus China entwickelt eine künstliche Intelligenz, die mit den besten Modellen in der Welt konkurrieren kann. Und das zu einem Bruchteil der Kosten in einem Bruchteil der Zeit. Mhm. Ja, und genau das hat DeepSeek AI erreicht. Ja, das kleine Startup DeepSeek AI hat in wenigen Wochen nicht nur App- und Downloadcharts dominiert, sondern auch Finanzmärkte erschüttert, weil im Endeffekt das Modell viel kostenersparender ist, nicht nur für die Betreiber DeepSeek AI, sondern auch für den Endkunden. Und die Frage ist natürlich, was ist jetzt die Innovation, was sind die Risiken und wie können wir das verantwortungsvoll nutzen? Wenn wir uns erstmal DeepSeek AI anschauen, ne, ich habe ja schon gesagt, es ist kosteneffizient. Das Large Language Model wurde für nur $6 Millionen entwickelt. $6 Millionen. Im Vergleich, OpenAI hat Milliarden investiert. Ja. Mhm. Ich meine, die Zeit ist natürlich ein bisschen anders. Die profitieren natürlich jetzt alle, die nachziehen, an den Erkenntnissen von den Vorgängern. Deswegen ist auch durch die Nachrichten gegangen, so ein bisschen, dass OpenAI so ein bisschen angeschwärzt hat, dass DeepSeek wahrscheinlich den ihr LLM genutzt hat, um das DeepSeek zu trainieren. Mhm. Gleichzeitig hat aber Sam Altman auch öffentlich, ich sag mal, seinen Hut gezogen vor den Entwicklern, dass sie das so schnell auf die Beine gestellt haben. Ja? Also Sam Altman, für den Kontext, das ist halt der CEO von OpenAI. Also wir haben gleichzeitig einmal so das, ja, ihr habt unser LLM genommen, aber auch, Alter, Respekt, dass ihr das geschafft habt, überhaupt so schnell und so kostengünstig. Also die sind so ein bisschen im Zwiespalt, glaube ich auch.
Kann man den Zahlen dann wirklich trauen? Ist es damit bestätigt? Also es klingt jetzt so ein bisschen kontrovers. Was ist deine Sicht da auf die Dinge?
Ja, es ist definitiv kontrovers. Ich glaube, ich will mir gar keine Meinung dazu machen, wie die das Modell im Endeffekt entwickelt haben. Ob das alles koscher war oder nicht, ich weiß es nicht. Ja, das müssen Juristen entscheiden. Wenn es nicht koscher war, dann werden die Juristen das sagen und dann wird es Konsequenzen daraus geben. Und wenn das dann heißt, die müssen irgendwo ein bisschen vom Umsatz abtreten, ja, dann ist auch fein. Aber nichtsdestotrotz, technologisch super spannend, was sie in der kurzen Zeit geschafft haben.
Du bist ja auch immer hinter Rankings und Performance-Vergleichen. Und ist es jetzt so ein Rennen zwischen OpenAI und DeepSeek? Und würdest du das als USA gegen China betrachten? Weil jedes Language Model, das wir jetzt gerade genannt haben, OpenAI und DeepSeek, bringt natürlich auch so seine Eigenheiten mit. Jetzt nur ein Beispiel. Ich meine, DeepSeek ist ganz klar dem chinesischen Recht und auch Datenschutz entsprechend zugehörig, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und da kann man mal annehmen, was mit den Daten passiert. Also ist es jetzt wirklich so ein, ja, Kopf-an-Kopf-Rennen oder?
Na, die AI-Welt ist konstant ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ja. Heute kommt irgendein Modell raus, egal wie es heißt. Das ist jetzt gerade State of the Art. Mhm. Parallel entwickeln aber 100 andere an neuen Modellen und die auch, die gerade ein Modell released haben, die entwickeln weiter. Die haben parallel noch andere Pferde im Stall. Mhm. Und es ist nicht so, dass es jetzt die eine Wahrheit gibt, das eine perfekte Modell oder so. Im Endeffekt geht's nur darum, was kann, darf und will ich nutzen, ja? Was kann ich nutzen, wird definiert von der Rechtslage, gerade im Unternehmenskontext, ja? Wenn ich vielleicht eine Behörde bin, darf ich vielleicht nur Software aus dem eigenen Land nehmen, zum Beispiel. Außer es gibt bestimmte Regelungen. Wenn ich vielleicht kostentechnisch eingeschränkt bin, dann kann ich vielleicht kein extrem teures Modell nehmen, sondern muss vielleicht was günstigeres nehmen. Ja? Und vielleicht kann ich kein öffentliches Modell nehmen, sondern brauche eine Open-Source-Variante, die ich selber weiterentwickeln kann. Vielleicht muss ich das Modell auch selber trainieren und kann keine fertige KI nehmen. Von daher, es ist super, super unterschiedlich zu betrachten, generell in dem AI-Markt. Da kannst du keine genaue Aussage treffen. Aber wenn wir einfach mal die Modelle vergleichen, anhand von den technischen Seiten, ja, so einfach mal DeepSeek, GPT-4, Google Gemini und Llama von Meta zum Beispiel, dann rein von der Modellgröße ist DeepSeek eher mittel. GPT-4 aber sehr groß. Und Gemini ist eher so groß, also noch nicht sehr groß, aber irgendwo dazwischen, zwischen den beiden. Und Llama ist auch eher zwischen, sogar noch zwischen DeepSeek und Gemini von der Größe her einfach. Von der Effizienz ist GPT-4 und Gemini nur so mittelmäßig. DeepSeek und Llama 2 sind allerdings hocheffizient. Und ich erkläre auch gleich, warum. DeepSeek ist ein multilinguales LLM. Llama als einziges von, also Llama 2 als einziges von den genannten nicht. Ja, also auch GPT-4 und Gemini sind multilingual, Llama 2 nicht. Und DeepSeek kann man feintunen. Und das ist bei Llama natürlich möglich. Das ist ein Open-Source-LLM, das ist genau dafür da. Bei GPT-4 und Gemini ist es natürlich limitiert. Ja, die wollen natürlich nicht, dass man irgendwo am Source-Code rumdreht oder so, sondern man hat Möglichkeiten, fein zu tunen, aber man ist irgendwo eingeschränkt. DeepSeek ist Open-Source, genauso wie Llama 2 und GPT-4 und Gemini halt nicht.
Ne? Oh, interessant. Hast du dann DeepSeek auch mal ausprobiert, hands-on?
Ich habe zumindest mit der Browser-Variante mal ein bisschen rumgespielt. Ich bin gerade halt krank zu Hause. Ich habe ein bisschen mit rumgespielt. Das ist schon ganz okay. Aber ich sage auch gleich noch, warum ich nicht mehr mit rumgespielt habe. Was ich noch erwähnen wollte, der Inference Speed, der ist bei DeepSeek und Llama 2 sehr ist schnell. Im Vergleich zu GPT-4 und Gemini eher so mittel.
Was heißt das genau?
Ja, das ist im Endeffekt, wie schnell das LLM arbeitet. Mhm. Im Endeffekt im Hintergrund Sachen rausfinden kann und Antworten bereitstellen kann dadurch. Und jetzt natürlich die Frage, warum ist das schnell? Ja, und das ist eine Mixture of Experts oder MoE-Architektur, die nur relevante Teile vom Modell aktiviert und dadurch reduzierst du Energieverbrauch und Kosten. Und natürlich erhöht die Geschwindigkeit. Ja, wenn du nicht alle Teile vom LLM brauchst und nicht alle Teile nach einer Antwort vielleicht durchsuchen musst oder dafür brauchst, um eine Frage zu verstehen, ja, dann ist es natürlich viel effizienter, als wenn du einen riesen LLM hast und permanent alles aktivieren musst.
Wow, das hört sich ja an wie ein Gehirn. Also wenn du das gerade so erzählst, dann muss ich an so einen Gehirnscan denken, wo man immer gewisse Bereiche aufflackern sieht. Und geht es so in die Richtung? Hast du den Vergleich auch gezogen?
Das ist definitiv auch das Bild, was ich vor Augen hatte. Und das ist, glaube ich, auch der Gedankengang, den diese Mixture of Experts Architektur im Hintergrund haben. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass die nicht die Ersten sind, die diese Mixture of Experts Architektur nutzen, um im Endeffekt ja, ein erfolgreiches, performantes Modell aufzubauen. Darum muss es jetzt auch nicht gehen. Ich glaube, da weiter reinzugehen, das ist was dann für die es interessiert, das wird technisch, glaube ich, zu tiefgängig. Für mich immer noch spannend, das Ganze ist Open Source. Das heißt, das Ganze steht öffentlich zur Verfügung. Und man kann auf dieser Innovation weiter Innovation treiben. Und da bin ich natürlich großer Fan. Man kann draufgehen, kann sich das anschauen, kann im Endeffekt an der Stelle weitermachen, wo die aufgehört haben. Wenn man das im Browser nutzt, ist man natürlich auf einer, muss man auch immer im Hinterkopf haben, man ist auf einer chinesischen Webseite am Ende oder hat chinesische Server hinten dran. Wenn man es aber Open Source selber deployt in der Dark Side, wo gar kein Internet ist vielleicht und das trainiert mit den Daten, die es können soll, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Auch spannend ist, dass dieses LLM lange Kontextfenster hat. Also die haben eine hohe Verarbeitungskapazität, ne, bis zu 128.000 Tokens. Und das im Vergleich, GPT-4 hatte 32.000 Tokens, Gemini hat 64.000 Token. Also die haben eine bessere Eignung für komplexe Aufgaben, zum Beispiel für Softwareentwicklung oder wissenschaftliche Analysen. Und das zeigt sich am Ende auch, indem man, wenn man jetzt schaut, was DeepSeek sehr gut kann, das ist halt das gerade mathematische Probleme. Ja, da ist DeepSeek richtig, richtig gut. Von daher ist das schon spannend. Auf der anderen Seite, ich habe Sicherheitsbedenken, klar. Wenn wir über Cybersecurity nachdenken, ja, es gibt mittlerweile Studien, da wird davon gesprochen, dass irgendwo 78% oder so in den Tests unsicheren oder schädlichen Code generieren können. Das heißt, ja, es ist super zum Coden, aber der Code muss nicht sicher sein und es könnte von Cyberkriminellen ausgenutzt werden, um Schadcode zu generieren.
Aber das ist natürlich super Einleitung zu meinem Thema. Kommen wir gleich drauf. Ich behalte mal den Gedanken im Kopf mit Sicherheit und Codequalität. Aber ich würde gerne noch eine Sache challengen. Du hast gesagt, das ist Open Source und klar, du bist noch nicht dazu gekommen, das jetzt lokal zu deployen. Aber prinzipiell könnte ich mir das DeepSeek-Modell nehmen, in meiner eigenen privaten Infrastruktur deployen und ohne Sicherheitsbedenken nutzen. Oder wäre dann da eine Backdoor denkbar?
Ja, wenn du es in Darkside deployst, wo kein Internet dran ist, kannst du es generell schon ohne Sicherheitsbedenken betreiben. Ich hätte Sicherheitsbedenken, wenn dann meine AI-Infrastruktur ans Internet kann. Weil DeepSeek AI ist ein chinesisches Unternehmen, das unterliegt den chinesischen Datenschutzgesetzen und es unterliegt auch der chinesischen Zensur, sodass politisch sensible Themen, gerade Themen über Taiwan zum Beispiel, das wird blockiert. Und das ist natürlich so ein Geschmäckle, wo man sagt, okay, da ist potenziell ein staatlicher Einfluss aus China drin.
Zweischneidiges Schwert, wir hatten das zu Beginn der Folge schon gesagt. Ich war in China im Urlaub vor einigen Wochen. Ich habe das selbst mitbekommen. Ich war 9 Tage, bin durch China gereist, selbst mit dem Bus, mit dem Flugzeug, mit dem Zug. Ich habe alles gesehen. Beispiel Zugfahrt. Ohne gültiges Ticket kommst du nicht in den Bahnhof rein. Du wirst davor geprüft mit Ausweis, Sicherheitskontrolle. Wenn du auf den Bahnsteig möchtest, wirst du überprüft. Überall sind Kameras, wirklich überall. Selbst auf dem Land. Wir waren 7 Tage Tai Chi. Selbst dort an jedem Haus ist eine Kamera. Und es ist halt, ja, es ist China und es ist eine andere Welt. Es hat seine Vor- und Nachteile. Dafür ist es sauber aufgeräumt, ja, gut. Es ist jetzt ein paar Vorteile, dafür ist die Luft nicht so gut. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Daher, ja, andere Länder, andere Sitten. Und genauso muss das Modell sich natürlich an die politische Korrektheit halten. Ganz klar, China.
Genau, und im Endeffekt wird ein Modell, was aus Deutschland kommt beispielsweise, wenn es da mal eins gibt, das wird sich halt an deutsche Gesetze halten müssen oder an den EU-AI-Act oder so. Mhm. Aber EU-AI-Act ist auch das, wo ich es dran festmachen würde. Ja? Also als Unternehmen würde ich DeepSeek dann einsetzen, wenn die EU den Daumen dafür hochgibt und sagt, passt aus unserer Sicht, weil dann ist es im Endeffekt sicher, zumindest getestet. Und wenn wir jetzt mal auf andere Länder schauen, die Amerikaner, soweit ich es erfasst habe, die US Navy oder so, auch in Australien, die Regierung, die haben die Nutzung von DeepSeek wegen Sicherheitsbedenken verboten. Italien untersucht Verstöße wohl gegen Datenschutzrichtlinien. Und das, was ich super positiv finde, und das ist eigentlich das, was man hier mitnehmen muss, DeepSeek regt Diskussionen über nachhaltige KI an. Und das ist wichtig. Ja? Wie können wir KI bauen, die nicht nur leistungsstark ist und leistungsstärker wird immer mehr, um irgendwann zur Singularität zu kommen vielleicht, aber wie kriegen wir das hin, ohne Unmengen an Energie zu verbrauchen, weil die Ressourcen auf unserem Planeten sind endlich und mit denen müssen wir haushalten. Und das ist richtig gut. Ja? Von daher, wenn wir das Ganze antesten wollen, anspielen wollen, ich empfehle euch, das anzuschauen, ja, euch reinzulesen. Schaut euch die Regulierung dazu an, gerade Richtung EU-KI-Gesetzen. Wenn es compliant ist, kann man es relativ gefahrfrei nutzen. Ich würde es potenziell trotzdem eher in der Darkside betreiben und irgendwo ans Internet anschließen. Einfach nur deswegen, weil China halt ein Überwachungsstaat ist ohne jetzt irgendwie was gegen Chinesen zu haben an der Stelle oder so. Es ist einfach von der Politik her ungünstig und das ist halt aus Unternehmenskontext natürlich eine gewisse Gefahr.
Genau. Danke, dass du nochmal den Compliance-Hintergrund und Security angesprochen hast. Und das ist jetzt, glaube ich, auch die gute Überleitung zu meinem Thema. Ich habe natürlich wieder Low-Code mitgebracht. Ja. Und wie du schon im Gespräch gesagt hast und bei der Auswahl, das ist halt einfach ein Thema, für das ich besonders brenne, weil aus meiner Sicht, das bringt viele Technologien zusammen. Und was habe ich da unmittelbar mitgebracht? Also einmal natürlich Erfahrungen aus den letzten Wochen und Monaten. Wir hatten einige Präsentationen zum Thema Low-Code, speziell mit der Mendix-Plattform, also es ist eine Low-Code-Application-Plattform, ja, im Enterprise-Grade quasi, mit der man Low-Code-Applikationen, das heißt Applikationen, in der ich nicht mehr klassisch über Codezeilen entwickle, sondern eher ein visuell getriebenes Modell nutze, kann ich in jeder Infrastruktur betreiben mit der Plattform. Das ist für mich halt besonders interessant aus der Private-Cloud-Sicht. Ich bin alter Kubernetes-Crack, wie man bestimmt anhand vieler unserer Folgen erkennen kann. Und da passt es einfach super zusammen. Also bei mir kam es aus der Infrastruktur heraus, die besondere, sage ich mal, Faszination zu Low-Code. Und jetzt, wo du gesagt hast, den Gedanken möchte ich gerade nochmal aufgreifen mit dem Thema Codequalität und auch gewisse Führschienen zu haben und vielleicht auch nochmal das Thema auszupacken, Ressourcen und Ressourcenmangel. Und wir reden hier ja auch von dem Fachkräftemangel und von sehr viel technischer Schuld, die bei uns in der Infrastruktur, auch in Deutschland natürlich und in vielen Unternehmen vorhanden ist. Und Applikationen werden halt nicht mehr weiterentwickelt und sind vielleicht schon 30 Jahre alt. Keiner versteht mehr den Code. Ja, die Dinger sind aber noch geschäftskritisch. Ja, und
genau, am besten mit dem Programmierer schon in Rente, so in der Art.
Genau. Und das haben genau diese Beispiele sehen wir auch bei unseren Kunden im Bereich Low-Code. Und das ist halt das, wo ich sage, das ist ein unglaublicher Inkubator. Einmal natürlich, um die Infrastruktur zu modernisieren und sich der Digitalisierung zu öffnen. Und eben genau die Technologien, weil wo du gesagt hast, DeepSeek, AI, Large Language Models, die eben sinnvoll in seine Use Cases zu integrieren. Ja, man hat gewisse Anforderungen im Unternehmen, gewisse Geschäftsprozesse, die man abbilden möchte. Manchmal sind es interne Prozesse, sind vielleicht auch Prozesse nach außen, ein Kundenportal. Oder man ist ein Service Provider, der sehr viel RFPs kanalisieren muss, also Requests for Proposals. Und da spielen halt Language-Modelle extrem ihre Stärken aus. Ja, also hier auch zu sagen, man kann AI mit einer einfachen API-Integration in seine Business-Apps integrieren. Da spielen halt auch Low-Code-Plattformen aktuell und speziell Mendix ihre Stärken aus. Und das macht halt für den, sage ich mal, für den Geschäftsspezialisten, der weiß, wie der Hase läuft einfach, der weiß, wie das Unternehmen funktioniert, aber keine Ahnung von Programmierung hat, der kann auf einmal teilhaben an der Transformation, nämlich die Programmierung wird demokratisiert. Jeder kann verstehen, wie das Modell funktioniert. Also klar, erstmal muss man sich natürlich dem Begriff Low-Code nähern und mal schauen, was so eine Low-Code-Plattform alles kann und wegautomatisiert, von Projektmanagement bis zu letztendlich Deployment der Applikation in Produktion. Aber ich sag mal, das ist möglich und es ist auch einfach, es halt auf mehrere Schultern zu verteilen, wobei man halt eben bei Low-Code-Applikationen auch, sag ich mal, viel weniger Programmierer in Anführungsstrichen braucht, weil die Plattform eben so viel wegautomatisiert. Und was hat sich da jetzt getan in letzter Zeit? Ja, ich meine, ich habe schon vor 1-2 Jahren hier angefangen, im Podcast über das Thema Low-Code zu sprechen und mittlerweile sind neue Studien draußen und das Thema ist absolut Mainstream angekommen. Also 98% der Unternehmen setzen mittlerweile Low-Code als Teil des Entwicklungsprozesses ein. Und Low-Code, No-Code ist halt ein sehr breit gefächerter Begriff. Oft hat man halt gewisse Bestandssysteme wie ServiceNow oder ähnliches, die schon auch eine Low-Code-Plattform in dem Sinne sind und mitbringen und auch die Möglichkeit bieten, da spezifische Integrationen zu bauen. Ja, also muss man jetzt ein bisschen breit gefächert sehen, aber dieser Trend eben zu Low-Code und zu dieser visualisierten, objektorientierten Entwicklung ist angekommen. Und darum mit Mendix, ich hatte es genannt, ist für mich eine wunderbare Plattform zum Einstieg, hat halt auch den Punkt, das ist einfach in der kostenlosen Variante mit vollem Funktionsumfang nutzbar. Ich persönlich bastel das sehr gerne in meinem Homelab. Das heißt, ich kann einmal selbst eine Full-Stack-Applikation entwickeln oder einfach mich an einem Template orientieren. Und da hat es jetzt auch mit der neuesten Version ganz viele neue AI-Integrationen auch gegeben in den Templates. Ja, kann man seine unterschiedlichen Modelle anbinden. Und man hat auch die Möglichkeit, in der Plattform selbst den sogenannten Maya-Assistenten zu nutzen. Jetzt auch nicht nur in der Entwicklungsumgebung, sondern wirklich in der Plattform übergreifend, ja, wo man einfach so umfangreiche Sachen machen kann wie Text-to-Domain-Model. Und das zahlt jetzt auch wieder darauf ein, was du gesagt hast, Code-Qualität. Würde ich jetzt ein Large-Language-Model einfach auf meinen Code loslassen, dann wird es schwierig mit der Validierung. Klar kriegt man alles hin, aber die Low-Code-Plattform nimmt einem das ab. Ich kriege das Modell gar nicht in Produktion, wenn da Inkonsistenten sind. Also klar muss ich nochmal mit gesundem Menschenverstand drüber gehen. Aber ich sag mal, es ist einfacher nachzuvollziehen, was da passiert. Und das ist mir gleich sehr wichtig vorgekommen, wo du vorhin nochmal drüber gesprochen hast.
Genau. Und nur mal so spaßenshalber als Zeitinfo. Low-Code oder auch No-Code wird halt immer greifbarer auch für Kinder. Ja, also ich finde da immer wieder hervorragend und hervorzuheben als positives Beispiel die Raspberry Pi Foundation, die haben ja ganz viele Coding-Challenges und in verschiedensten Ausprägungen mit richtig Code zum Schreiben, so richtig programmierermäßig, aber auch ganz viel No-Code und Low-Code, um die Kinder an das Thema ranzuführen. Und wenn man überhaupt in das Thema einsteigen will, auch als Erwachsener, sind diese Coding-Challenges halt so gut fürs Verständnis, einfach um zu verstehen, wie funktioniert Low-Code, wie funktioniert No-Code. Und dass das natürlich mit so Lösungen wie Mendix oder so viel professioneller und viel, ja, unternehmenstauglicher ist, ist klar. Aber fürs Lernen ist das halt super cool.
Ja, ja, genau, weil ich meine, du hast es gerade gesagt, Mendix ist eine Low-Code-Plattform und es gibt über 400 No-Code-Low-Code-Plattformen mittlerweile, wenn nicht sogar noch mehr. Ja? Und jede hat natürlich seine Berechtigung. Die eine ist vielleicht kosteneffizienter, tackelt gewisse Use-Cases besser als andere. Und genauso gibt es halt die General-Purpose-Plattform wie Mendix, mit der ich halt eben, sag ich mal, im Enterprise auch eine Private Cloud abbilden kann. Wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel ein Airgap-Environment. Ich muss meine Low-Code-Applikation eben in der privaten Infrastruktur Airgap betreiben, weil ich DeepSeek anbinden will. Haben wir ja gerade gelernt. Wir wollen das alles komplett isoliert haben. Das kann ich halt mit einer Software as a Service, die in der Cloud läuft, das geht halt nicht. Die kriege ich halt nur in der Cloud. Ja, und so hat jedes Unternehmen seine Anforderungen und ich finde das einfach spannend, nicht mit einem Hammer auf alles zu hauen, sondern eben diese Möglichkeit zu haben, so einen Blumenstrauß effizient einzusetzen. Und das ist nicht einfach und der Markt verändert sich schnell und darum ist die Verbindung zwischen AI und Low-Code so wichtig und darum aktuell die Mendix-Plattform hat da halt sehr viel gerade integriert. Darum auch taucht es jetzt einfach nochmal in WhatsApp, in Tech auf. Wo ich angefangen habe mit Mendix, gab es ein paar Bots und mittlerweile ist das wirklich ein stimmiges Bild mit einer richtig schönen Strategie. Die arbeiten auch mit AWS zusammen, ja, AWS Bedrock, entsprechende Integrationen dort auch Sachen zu automatisieren über Modelle und das halt auch compliant, ja. Also eben im Enterprise-Grade muss man da ein bisschen aufpassen. Und ja, spannend. Gerade was du gesagt hast mit den Kindern, die da den Einstieg leichter haben und sowas sollte meiner Meinung nach auch in der Schule gleich mal auf den Lehrplan kommen.
Genau, das ist ja auch die Idee von der Raspberry Pi Foundation, weil dieses Einstiegskosten-Gap quasi, das ist halt super gering. Ja. Ich brauche halt einen Raspberry Pi. Du brauchst keinen Raspberry Pi 5, was mittlerweile auch relativ teuer ist, schon irgendwie, ich glaube, 60 Euro oder so. Du kannst auch ein altes Raspberry Pi 1 im Zweifel nehmen und kannst das damit auch tun, weil die ganzen Tools auch darauf laufen. Du kannst aber auch dir irgendwie für, ich glaube, 15, 20 Euro ein Raspberry Pi Zero holen und kannst das damit machen. Es ist halt immer die Frage, was du machen willst. Und wenn du in Programmierung anfangen willst, du brauchst ja nicht viel. Du brauchst irgendeinen Texteditor, du brauchst einen Compiler, ja, und du brauchst einen guten Guide. Mehr ist es nicht. Und wenn du dir einen guten Guide im Zweifel auf dem Handy daneben hinstellst und hast irgendwo so ein kleines Raspberry vor dir liegen, dann kannst du schon loslegen zu coden. Das ist total geil. Und das ist genau der Einstieg, wo viele auch anfangen dann zu sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie so ein Gerät, was kann ich damit machen? Ich könnte es vielleicht als Server konfigurieren, baue mir irgendwie ein kleines NAS. Jetzt fange ich an, dafür für das NAS irgendwie Skripte zu schreiben, zu coden oder so, dass das automatisch irgendwelche Daten einsammelt oder was auch immer, habe vielleicht hier so smarte Temperaturfühler oder so, die Fenstersteuerung machen oder so. Da kannst du ja ganz viel mitmachen. Wenn du, wie ich zum Beispiel, absolut kein Coder bist, dann ist Low-Code einfach das, wo du sagst, geil, ich muss mir gar keinen Plan drüber machen, wie das im Hintergrund funktioniert. Ich muss die Programmiersprache gar nicht verstehen, sondern ich kann mir so No-Code-mäßig einfach einen Block reinziehen und kann ein bisschen eine Wenn-Dann-Funktion darum coden, wenn du so willst. Und das, wie das funktioniert, darum kümmert sich die Plattform im Hintergrund. Und am Ende kommt das gleiche fertig kompilierte Skript raus, als wenn ich es von vornherein in Python oder so geschrieben hätte. Das ist halt total geil. Und das ist das Gefühl, also ich habe damit auch schon mal rumgespielt am Raspberry. Und für mich ist das dieses ganze Thema Low-Code, No-Code, ich habe auch mit No-Code als Kind schon rumgespielt, zu Zeiten von Windows 3.11, da hatten wir damals so ein kleines Coding-Spiel, wo man Programme bauen konnte. Und das war für mich so ein bisschen schwarze Magie. Man zieht irgendwie ein paar Boxen hintereinander, ähnlich wie so ein Flussdiagramm damals in dem Spiel. Und hinten raus hat man dann so einen kleinen, einfachen Taschenrechner zum Beispiel gebaut oder so. Und das ist halt total spannend, dass man mit so einfachen, ich sag mal, mit so einem einfachen Lego-Prinzip Bausteine aneinander klickt und dann vielleicht die Bausteine festklebt mit ein bisschen Code dazwischen, um es halt eindeutiger zu machen. Und schwupp hat man ein Programm, was qualitativ so ist, als hätte es ein professioneller Programmierer geschrieben, von der Effizienz.
Und genau diese Einstiegshürde, die du gerade genannt hast, die ist sehr niedrig und mit so einer Plattform, wie jetzt eben gerade bei Mendix halt eben in der neuen Version auch Marketplace-Module sind, die kann man sich quasi per Drag-and-Drop reinziehen und hat direkt sein LLM angebunden, egal welches LLM, also jetzt sage ich mal grob, wird eine Vielzahl unterstützt und kann sofort loslegen, sein Frontend und sein Backend entsprechend zu erweitern und Sachen zu automatisieren. Es ist spannend.
Baust du da einfach so als Admin quasi, der die Plattform bereitstellt, baust du da einfach, ich sag mal, so einen vorgefertigten Lego-Stein, wo du sagst, okay, das sind unsere Accounts zu den LLMs oder da stehen unsere Server von dem LLM und der Entwickler geht dann einfach rein, heute nehme ich unser eigenes GPT-4, morgen nehme ich Gemini, so, und dann zieht er sich einfach ran und dann sagt er halt, gibt er einfach seinen Prompt da rein und gut.
Prinzipiell genau das kannst du abbilden über entsprechende Umgebungsvariablen. Du hast da auch eine gewisse Gewaltentrennung. Ja, DevOps, du hast den Entwickler und auch irgendwie so einen DevOps-Engineer im Hintergrund. Kann auch die eine Person sein, aber die Plattform gibt es halt her, es wirklich sehr granular zu bestimmen, was jemand darf. Also erstmal dort. Und dann zu sagen, ich baue mir Templates. Ich habe eine Starter-App zum Beispiel, ja. Da hat jeder schon eine SSO-Integration drinnen, ja. Da brauche ich immer nicht das Rad neu erfinden und kann mir dann halt per Drag and Drop meine Module quasi reinziehen, die ich brauche und mit minimalem Mehraufwand die konfigurieren. Und da wird's auch immer einfacher natürlich mit der AI-Integration. Man hat einen Chatbot quasi in der Plattform drinnen, der einem noch dabei hilft, auch zum Beispiel SQL-Statements. Ja, man macht eine Migration von irgendeinem Altsystem und will das in Low-Code konvertieren und hat irgendwie 1000 Zeilen SQL und muss das jetzt in ein Domain-Model reinbekommen und dann, hey, Chatbot, mach doch mal bitte. Bam, fertig, Domain-Model ready. Das ist cool. Also,
ich hatte das früher mal, da hatte ich ein Skript schon mal für Windows in PowerShell geschrieben gehabt und brauchte das aber ähnlich quasi mit einer ähnlichen Funktionalität für Linux Bash und habe halt nicht den Plan in Bash gehabt da. Und bin einfach hingegangen und habe halt gesagt, hier, komm, GPT, viel Spaß. Das Skript funktioniert in PowerShell. Bau mir das mal bitte in Linux.
Ja, geil. Einfach genial.
Und wenn das schon mit dabei ist, what the fuck.
Ja, genau. Also es ist, aber gut, Singularität, du hattest es vorhin mal angesprochen. Wir bewegen uns sehr exponentiell gerade weiter. Muss man natürlich alles mit Vorsicht genießen. Und wie du gesagt hast, es sind gigantische Risiken. Wir haben das heute sehr beschönigt, die ganze Thematik. Die hat natürlich auch eine Kehrseite. Auf die können wir demnächst vielleicht mal wieder eingehen.
Vielleicht machen wir einfach mal eine Folge über die Singularität.
Ja. Ja, es war ein Fest. Dann fassen wir doch noch mal zusammen, was in der Folge gerade thematisiert wurde. Daniel.
wir haben mit DeepSeek R1 gezeigt, dass uns ein enormes Potenzial mit modernen KI-Technologien zur Verfügung steht. Wir haben aber auch auf die Schattenseiten gezeigt, zumindest ein bisschen. Und am Ende liegt es an uns allen, an den Entwicklern, an den Regierungen, an den Nutzern, sicherzustellen, dass solche Technologien verantwortungsvoll eingesetzt werden.
Stimme ich voll und ganz zu. Darum brauchen wir Fürschienen und auch eine gewisse Vorgabe und Gesetzgebungen, die das Ganze transparent machen. Weil in dem Dschungel durchzublicken ist eine große Herausforderung.
Genau. Und mit Mendix und ihrem neuen Update hast du ja gezeigt, im Endeffekt, wie eine Möglichkeit aussehen kann, um das Ganze sicherer zu gestalten.
Absolut. Viele spannende Folgen werden euch nachher erwarten und wir freuen uns natürlich immer über Feedback und Kommentare, dass wir uns verbessern können und sagen an der Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Burn for IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.